DW Menschen und Märkte.
Wir schauen heute auf den Führungswechsel bei Volkswagen. Außerdem berichten wir über die Folgen der Corona-Krise auf die deutschen Exporte, auf die Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern und auf Frankreichs Luftfahrtbranche. Wir berichten darüber, warum Entwicklungsminister Gerd Müller die EU kritisiert und warum die deutsche Schuldenuhr nie so wichtig war wie jetzt. Mein Name ist Insa Wrede. Rund 2 Jahre hat Konzernchef Herbert Diess den VW-Konzern und die Kernmarke Volkswagen in Personalunion geführt. Damit ist nun Schluss. Zwar bleibt er Chef des VW-Konzerns mit seinen insgesamt 12 Marken, die Marke Volkswagen aber gibt er ab. Mehr Informationen dazu hat meine Kollegin Annette Deutzkens. Frau Deutzkens, wie überraschend kommt der Wechsel in der Führungsriege bei VW?
Es ist keine riesengroße Überraschung, dass Diess jetzt die Leitung der Kernmarke in andere Hände gibt und sich auf seine Aufgaben als Chef des gesamten Unternehmens konzentriert. Das hatte sich in den letzten Wochen schon angedeutet. Hintergrund ist, dass er viel Kritik einstecken musste. Beim Golf 8 läuft es nicht so richtig. Auch beim Elektroauto ID.3 macht die Software Probleme. Hinzu kamen dann auch noch Kommunikationsprobleme. All das haben ihm vor allem Betriebsrat und IG Metall-Leute in den Werken zum Vorwurf gemacht. Da gab es vor gut einer Woche auch einen sehr deutlichen offenen Brief, in dem haben die Arbeitnehmervertreter ihren Frust ausgedrückt und auch Diess unter Druck gesetzt.
Welche Aufgaben warten denn jetzt auf den neuen Chef der Kernmarke VW, auf Ralf Brandstätter?
Ja, Ralf Brandstätter erbt ein paar größere Baustellen. Vor allem hakt es eben beim Golf 8 und beim Elektromodell ID.3. Bei beiden macht vor allem die Software Probleme. Und Diess wurde vorgeworfen, zu schnell zu viel gewollt zu haben. Groß einarbeiten muss sich Ralf Brandstätter in diese Probleme nicht. Er hat bisher das operative Geschäft der Marke VW geleitet, war sozusagen der zweite Mann und ist darüber hinaus seit fast 30 Jahren im Konzern. Aber allzu viel Zeit hat er nicht, die Probleme zu lösen. Mit dem Golf 8 soll schließlich das Geld verdient werden, mit dem dann der Wandel zur Elektromobilität gelingen soll. Und der ID.3 soll das E-Auto für den Massenmarkt werden.
Steht Herbert Diess nun weniger unter Druck?
Also, dass die Jobs, den Konzern zu leiten und die Kernmarke VW zu leiten, von 2 Managern gemacht werden, das ist nicht neu bei Volkswagen, das gab es früher auch so. Aber klar ist trotzdem, der Druck, der wird auf Diess dadurch nicht geringer. Er muss jetzt bald Erfolge bei den wichtigen Modellen vorzeigen und auch die Kommunikation in Teilen verbessern. Um die soll es zum Beispiel auch heute in einer Vorstandssitzung gehen. Da wird über das als rassistisch kritisierte Video gesprochen. Und VW hat angekündigt, sich dazu auch noch mal deutlicher als bisher zu äußern.
Das war Annette Deutzkens. Es überrascht nicht allzu sehr, dass die deutschen Exporte im April eingebrochen sind. Das Ausmaß aber ist dramatisch. Und während das Coronavirus ja an vielen Entwicklungen zurzeit schuld ist, den Rückgang der Exporte hat es nicht allein zu verantworten. Mehr von Tobias Betz.
Es ist der heftigste Einbruch, den das Statistische Bundesamt je gemessen hat. Minus 31,1% bei den Exporten im April gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Gründe: Produktionsstopp, Grenzschließungen, Reisebeschränkungen. Die Anti-Corona-Maßnahmen lassen Deutschlands Exporte fallen wie ein Stein. Die Ausfuhren, etwa nach China, gingen deutlich zurück. Noch viel heftiger betroffen sind aber die Geschäfte mit den westlichen Handelspartnern Frankreich, Italien und den USA. Hoffnungen auf eine Trendwende? Fehlanzeige. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet inzwischen für das gesamte Jahr mit einem Einbruch der Exporte von mindestens 15%. Der Bundesverband der deutschen Industrie sieht das ähnlich. Die Nachfrage nach Made in Germany werde deutlich sinken, warnt der BDI. Aber der Exporteinbruch ist nicht allein auf Corona zurückzuführen. Bereits seit 2019 stagniert der Welthandel. Die Gründe: internationale Handelskonflikte, vor allem zwischen China und den USA. Und eine Abkühlung nach einer jahrelangen Phase der Hochkonjunktur. Entscheidend wird nun, ob die weltweit geschnürten Konjunkturpakete die Wirtschaft wieder aus ihrer Rezession befreien können.
Tobias Betz. Der unterbrochene Welthandel macht Deutschland als Exportnation besonders schwer zu schaffen. Schließlich hängt hier jeder 4. Arbeitsplatz vom Export ab. Damit sich die Corona-Krise nicht zu sehr in den Arbeitslosenzahlen widerspiegelt, hat die Regierung mit Kurzarbeit gegengelenkt. Mit Erfolg. In anderen Ländern dagegen ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gestiegen. Marcel Wagner.
55 Millionen Menschen waren im April in den Mitgliedstaaten der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, arbeitslos. Das waren über 18 Millionen Arbeitslose mehr als im Vormonat. Die Quote hat damit im Windschatten der Corona-Krise einen Rekordsprung hingelegt. Sie stieg laut OECD-Zahlen von 5,5 auf 8,4%. Hauptantreiber für diesen nie zuvor verzeichneten Anstieg waren demnach die USA. Allein dort haben im April fast 16 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. In Deutschland war die Lage dagegen weitgehend stabil. Die Arbeitslosenquote lag hier mit 3,5% auf dem gleichen Stand wie im März, allerdings etwas höher als noch vor einem Jahr. Insgesamt hat die Corona-Krise innerhalb der entwickelten Industriestaaten Frauen und junge Menschen besonders stark getroffen. In beiden Gruppen stieg die Arbeitslosenzahl deutlich stärker als bei Männern oder älteren Bevölkerungsschichten. Gleichzeitig weist die OECD in ihrer heutigen Mitteilung darauf hin, dass die aktuellen Zahlen längst noch nicht das ganze Ausmaß der Corona-Pandemie abbilden würden. So seien etwa in Italien, das besonders hart von der Krise betroffen ist, die Arbeitslosenzahlen im April sogar stark gesunken. Das hängt laut OECD-Experten aber damit zusammen, dass viele Menschen sich etwa wegen fehlender Kinderbetreuung als nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar gemeldet hätten. Viele Länder erwarten in den kommenden Wochen daher weiter steigende Zahlen.
Marcel Wagner. Um die Rettung von Arbeitsplätzen geht es auch in Frankreich. Die Autoindustrie hat schon Hilfen vom Staat in Höhe von 8 Milliarden Euro bekommen. Die Tourismusbranche 18 Milliarden und Air France 7 Milliarden. Nun greift der Staat erneut tief in die Tasche. Noch einmal für die Luftfahrtbranche. Martin Bohne.
Um große Worte sind französische Politiker selten verlegen. Und so dekretierte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nichts weniger als den Ausnahmezustand, um die heimische Luftfahrtindustrie zu retten.
Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique.
300.000 Arbeitsplätze hängen in Frankreich von der Luftfahrtindustrie ab. Ein Drittel davon, so der Wirtschaftsminister, könnte durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschwinden. Die Regierung wolle das verhindern und werde dafür insgesamt etwa 15 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Derzeit werden keine neuen Flugzeuge mehr bestellt. Die Unternehmen, allen voran Airbus, müssen kurzarbeiten lassen. Um Entlassungen zu vermeiden, will der Staat einen großen Teil der Lohneinbußen ausgleichen. Die Unternehmen sollen dafür so viele Arbeitsplätze in Frankreich erhalten wie möglich.
La chute des commandes ne doit pas détruire des compétences que nous avons mis des décennies à construire.
Der Einbruch bei den Bestellungen darf nicht dazu führen, dass die Fachkompetenz, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, zerstört wird. Die Armee wird die Bestellung von Militärflugzeugen, Hubschraubern und Drohnen vorziehen. Der Rettungsplan umfasst außerdem Kreditgarantien zur Absicherung der Exportrisiken und massive Investitionen in die Modernisierung, besonders der mittelständischen Zulieferer. Damit die ihren Rückstand bei der Digitalisierung und der Automatisierung der Produktion aufholen können. Ein weiterer Schwerpunkt sind Investitionen in die Forschung. 1,5 Milliarden Euro sollen in die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Technologien fließen. Bruno Le Maire gab dabei ein konkretes Ziel aus.
Parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050.
Bis 2035 soll ein CO2-neutrales Flugzeug entwickelt werden. 10 Jahre früher als bisher anvisiert. Frankreich will damit seine weltweit führende Stellung im Flugzeugbau erhalten und ausbauen. Die Branche sei ein nationaler Stolz, so der Wirtschaftsminister. Zuvor war die Regierung bereits Air France zu Hilfe gekommen. Der ebenfalls schwer angeschlagenen Fluggesellschaft werden Kredite und Kreditgarantien in Höhe von 7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Martin Bohne. In den Industrieländern werden Milliardensummen locker gemacht, um die Wirtschaft zu stützen. Entwicklungsländer haben dagegen nicht die Ressourcen für solche gigantischen Hilfspakete für die Wirtschaft. Oft fehlt ihnen sogar das Geld, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Daher muss sich die bisherige Hilfspraxis ändern, fordert der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller nach einer Konferenz mit seinen EU-Kollegen. Janina Lückhoff berichtet.
Entwicklungsminister Gerd Müller ist empört. Es sei beschämend, was die Europäische Union bislang in Entwicklungs- und Schwellenländern für den Kampf gegen die Corona-Folgen tue. Das sagte der CSU-Politiker nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Für die EU selbst seien bislang rund 2.000 Milliarden Euro mobilisiert worden, um den Corona-Folgen entgegenzutreten. Für Länder außerhalb der EU aber, wo neben einer Hungerkrise auch Medikamentenmangel herrsche, habe die EU-Kommission bislang nur 13,8 Milliarden Euro im Entwicklungshaushalt umgeschichtet. Anders als Deutschland habe die EU-Kommission bislang keinen einzigen Eurocent an zusätzlichen Hilfen in betroffenen Ländern tatsächlich eingesetzt, so Müller. Er habe deshalb seinen Vorschlag wiederholt, eine Soforthilfe in Höhe von 50 Milliarden Euro über die Europäische Investitionsbank zu finanzieren. Das sei das Mindeste, was leistbar sei. Darüber hinaus solle der mehrjährige EU-Finanzplan für die nächsten 7 Jahre für Afrika verdoppelt werden, von derzeit 42 Milliarden auf 80 Milliarden Euro. Bislang sei nur eine Erhöhung um 8 Milliarden Euro geplant. Wir können nicht mit Almosen reagieren, sagte Müller, sonst werde die Krise wie ein Bumerang nach Deutschland und Europa zurückkommen. Und zwar sowohl das Virus selbst als auch dessen Folgen wie Hunger und Flucht.
Janina Lückhoff. Eine Uhr, die rückwärts läuft, aber nicht kaputt ist? Das gibt es beim Bund der Steuerzahler. Dort zeigte die Schuldenuhr 2 Jahre lang an, dass Deutschland Schulden abgebaut hatte. Inzwischen läuft sie wieder vorwärts, im Corona-Krisenmodus. Und angesichts des Kampfes gegen die Folgen der Pandemie wird das wohl noch eine ganze Weile so bleiben. Seit nunmehr 25 Jahren zeigt die Schuldenuhr an, wie groß der deutsche Schuldenberg ist. Sabine Müller.
Geburtstagsfeiern in Corona-Zeiten sind meist eine eher triste Angelegenheit. Das wusste schon Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu berichten.
Das Traurigste, was ich erlebt habe, war eine Zoom-Konferenz für 5-Jährige als Kindergeburtstag. Das sollte man lieber lassen.
Auch die Schuldenuhr bekam zum 25. eine Zoom-Konferenz geschenkt, und zwar inklusive PowerPoint-Präsentation. Echte Partystimmung sieht anders aus. Aber Rainer Holznagel, der Chef des Steuerzahlerbundes, weiß natürlich, was sich für eine ordentliche Geburtstagsrede gehört. Er lobt die Jubilarin.
Die Schuldenuhr stand und sie steht als Mahnung für eine seriöse und nachhaltige Haushaltspolitik.
Und schaut nostalgisch zurück auf die Anfänge.
Am 12. Juni 1995 ging die Schuldenuhr für die Bundesrepublik Deutschland in Wiesbaden damals an den Start.
In leuchtend roten Ziffern bildet sie seitdem die Gesamtverschuldung des Staates ab, den Schuldenzuwachs in jeder Sekunde und die Pro-Kopf-Verschuldung. Beim Start 1995 hatte jeder einzelne Bürger statistisch gesehen umgerechnet 12.500 Euro Schulden. Heute sind es fast doppelt so viel. Beim Start der Schuldenuhr wuchs der deutsche Schuldenberg pro Sekunde um 2.012 Euro. Aktuell sind es 7.177 Euro pro Sekunde. Das ist Allzeitrekord. Leicht wehmütig erinnert Chefsteuerzahler Rainer Holznagel an die großen Erfolge der Schuldenuhr, wie die Einführung der Schuldenbremse in den Haushalten von Bund und Ländern.
Ohne unsere roten Zahlen wäre dieses Thema niemals so in die Bevölkerung gereicht worden. Und ohne unsere roten Zahlen hätte es auch nicht so einen Druck damals gegeben.
Ab 2018 lief die Schuldenuhr rückwärts. Aber seit der Corona-Krise ist es damit wieder vorbei. Denn um Wirtschaft und Verbrauchern unter die Arme zu greifen, nimmt Deutschland so viele Kredite auf wie noch nie. 227 Milliarden Euro sind es bei Bund und Ländern insgesamt. Und da ist das aktuelle 130 Milliarden Konjunkturpaket der Bundesregierung noch gar nicht eingerechnet. An diesem Punkt wird die freundliche Geburtstagsrede von Rainer Holznagel dann zur Anklage. Zum jüngsten Konjunkturpaket hat er nur in ein paar steuerrechtlichen Punkten etwas Positives zu sagen.
Ansonsten sehen wir ein Sammelsurium aus parteipolitischen Wünschen. Hier kommt die Gießkanne zum Einsatz.
Außerdem finanziere die Regierung unter dem Deckmantel von Corona Vorhaben, die eigentlich in den ganz normalen laufenden Haushalt gehörten.
Deshalb fordern wir jetzt für jedes Ministerium einen sogenannten Sparkommissar.
Und der Bund der Steuerzahler legt auch gleich eine 10-Punkte-Liste vor, wo die Regierung mit dem Sparen anfangen sollte. Nie war die Schuldenuhr so wichtig wie heute in der Corona-Krise, sagt Rainer Holznagel. Die so gepriesene läuft derweil ungerührt weiter und sie kennt gerade nur eine Richtung, nach oben.
Während die Schuldenuhr fleißig weiterläuft, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. In der Technik war Jonas Josten, mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und seien Sie morgen wieder dabei.
Das war ein Podcast der DW.